Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Otto Sebizek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club und gegenüber von uns sitzt
Melanie Sauerbier. Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da bist, liebe Melanie. Melanie Sauerbier ist seit 1. August 2025, also noch nicht so lange her, Leiterin der Region West bei der BPD Immobilienentwicklung. Glückwunsch noch zum Jobwechsel.
Herzlichen Dank.
Wir wollen mit ihr über ihren Wechsel sprechen, wie das ist vom öffentlichen Bauen in die private Projektentwicklung, über Projekte, über Wohnen unter Druck, über Führung und darüber, was es heute braucht, um gute Quartiere zu entwickeln. Wir sind gespannt und freuen uns auf die nächsten 30, 40, 45 Minuten.
Ich freue mich auch.
Und wir haben auch eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Damit starten wir einmal direkt, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Berge oder Meer?
Beides.
Mhm. Kaffee oder Tee?
Cappuccino?
Gilt auch.
Glück gehabt.
Fahrrad oder Öffis?
Fahrrad.
Mhm. Okay. Powernap oder Powerwalk?
Powerwalk.
Passiert das öfters?
Lieber Tennis.
Lieber Tennis, okay.
Womit startest du deinen Tag? Ritual oder Chaos?
Ritual, den ersten Kaffee morgens.
Okay.
Die Frage, die steht gar nicht drauf, aber die will ich doch wissen. Dein erster Berufswunsch als Kind?
Architektin.
Tatsächlich. Ah, und ja, dann auch, ne? Du hast Architektur studiert.
Ja, aber erst später. Ich habe mit einer Banklehre angefangen, sehr bodenständig. Und dann habe ich Volkswirtschaft studiert, aber habe dann Jahre später noch Architektur, also einen Master in Architektur und Umwelt in Wismar studiert. Genau.
Spannend. Okay. Welche Superkraft hättest du gerne für deinen Alltag?
Fliegen.
Das
die Vogelperspektive.
Praktisch, ja.
Die Vogelperspektive.
Genau. Das ganzheitliche Sehen.
Mm.
Das hat mich damals auch zum Volkswirtschaftsstudium erwogen.
Mhm. Okay, okay. Was kannst du besonders gut und niemand würde es erwarten?
Vielleicht, was niemand erwarten würde, dass ich ein kleines Atelier habe und zwischendurch, wenn ich runterkommen möchte, dass ich die Rakeltechnik von Gerhard Richter dort praktiziere, sozusagen.
Aha.
Genau. Und da lasse ich dann immer meinem Geist freien Lauf.
Lässt du Gäste in deinem Atelier zu? Also
ja.
Ja?
Ja.
Sehr schön.
Sehr spannend.
Wir waren sogar auch schon mal mit einem Team da und haben da eine kleine Teamentwicklung gemacht.
Ah, nicht schlecht. Sehr cool. Das heißt, die Frage, welcher Ort entspannt dich sofort, wäre das auch dort im Atelier?
Unter anderem, aber um die Seele baumeln zu lassen, eher die Hängematte im Garten.
Auch schön, was ganz anderes. Vielen Dank für die kleinen persönlichen Einblicke schon mal. Du hast unsere Schnellfragerunde mit Bravo gemeistert. Wir wollen ein bisschen genauer einsteigen. Du bist ja erst seit kurzem bei BPD. Wie bist du hier angekommen?
Bei BPD?
Genau.
Die ersten 100 Tage sind vorbei, ne?
Genau, die ersten 100 Tage sind vorbei und ich muss sagen, ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Also von der Unternehmenskultur her, ja, fühle ich mich pudelwohl, von den inhaltlichen Themen auch. Es ist aus meiner Sicht ein sehr innovativer Arbeitgeber. Wir haben tolle Wohnprojekte, wir haben viele Potenziale, die sich dort letztendlich auch realisieren lassen. Ich sag mal, was mich besonders beeindruckt hat, wie offen man für die Digitalisierung und auch die Anwendung von KI ist. Also da bin ich ein großer Fan von. Und was mich auch beeindruckt, wir haben eben eine eigene Marktforschungsabteilung. Das heißt, hier bekommt man wirklich auch für alle Märkte, alle Projekte fundierte Daten, um eben auch bedarfsgerecht entwickeln zu können.
Okay. Lass noch mal ganz kurz zu deinem Werdegang. Du hast es vorher erwähnt, Volkswirtschaft studiert, Architektur, den Master gemacht. Was waren so deine Stationen danach, bevor du zu BPD gekommen bist?
Also ich habe angefangen in der Unternehmensberatung, einfach eben diese Vogelperspektive und wollte dort eben auch unterschiedliche Branchen kennenlernen und das Werkzeug vom Management. Und nach meiner Zeit damals bei Accenture bin ich dann gewechselt. Mich hat eben auch das internationale Umfeld damals sehr gereizt. wollte ich aber nochmal eine andere Branche kennenlernen. Ich hatte ja als Grundlage die Bankausbildung. Somit wurde ich bei Accenture auch sehr stark im Kapitalmarktbereich eingesetzt. Es hat mich aber einfach gereizt, nochmal eine andere Branche kennenzulernen und bin dann zu E.ON gewechselt, da ursprünglich in die Handelsorganisation. Und ich sage immer, das war eine Zeit wie Erasmus für Erwachsene. Wir waren damals 43 Nationen in Düsseldorf. Es war super spannend, weil man eben auch da sehr gut gelernt hat, wie man mit den unterschiedlichen Kulturkreisen umgeht im Projektgeschäft und eben auch agiles Projektgeschäft. Ich würde sagen, das habe ich dort sehr stark mitgenommen und habe dann ein 180-Grad-Shift gemacht ins Bauträgergeschäft. Wir haben ein Familienunternehmen. Und genau, und das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen, die Erfahrung zu sammeln. Und ich habe immer stärker gemerkt, dass mein Herz für die Architektur schlägt und habe dann auch diese Chance wahrgenommen und habe parallel dazu dann auch den Master in Wismar gemacht.
Okay.
Wie gesagt, mit dem Fokus auf die Kreislaufwirtschaft.
Okay, das ist ein kompletter Shift. Also ich meine das Architekturstudium und davor das Betriebswirtschaftliche, ne, das sind ja schon zwei Welten.
Genau, aber irgendwo kommt doch alles wieder zusammen und ich bin auch ein Bauchmensch. Also ich habe da wirklich aus dem Bauch heraus entschieden und ja, es war damals schon rein kulturell wirklich eine Herausforderung, weil ich eben damals auch für projektseitig für verschiedene Ländergesellschaften ein Projekt betreut habe bei E.ON und sehr international, wie gesagt, gearbeitet habe und dann in ein kleines Unternehmen mit 7 Mann sehr unternehmerisch tätig werden konnte. Und beide Welten, beide Systeme, sage ich mal, haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, und vom Branchenwechsel her, das hatte natürlich dann auch seine Herausforderungen. Aber da hat mir das Studium dann natürlich auch noch sehr geholfen, da eben Anschluss zu fassen.
Mhm.
Ja.
Jetzt hast du ja total viele unterschiedliche Erfahrungen auch durch deinen Werdegang gesammelt. Gibt es denn trotzdem etwas, was dich jetzt in deiner Zeit bei BPD schon total überrascht hat oder gab es da eigentlich keine großen Überraschungen?
Eigentlich große Überraschungen jetzt nicht. Ich merke einfach, dass man den großen Strauß der Erfahrungen, die man schon sammeln durfte, dass da verschiedene Instrumente letztendlich zum Einsatz kommen. Also nach der Zeit im Familienunternehmen bei der M&R Sauerbier Bauprojekt GmbH habe ich dann ja beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb angefangen und habe dort zuletzt als kaufmännische Niederlassungsleitung die Niederlassung Münster betreut. Und hier merke ich schon, dass ich sehr stark gelernt habe, eben Strukturen aufzubauen, Prozesse zu optimieren und eben auch Stakeholder-Management, auch im politischen Raum zu fördern und selbst natürlich zu machen. Und dieses Toolkit kann ich jetzt eben auch ganz gut anwenden. Das heißt, auf der einen Seite strategisches Arbeiten, Strukturen schaffen, weil sich BPD eben auch im Wandel befindet. Wir haben jetzt gerade frisch eine Matrix-Organisation eingeführt. Mhm. Und das heißt, da müssen die Kollegen, Kolleginnen natürlich auch, wir müssen uns gemeinsam durch einen Change bewegen. Und auf der anderen Seite darf aber auch der Pragmatismus nicht auf der Strecke bleiben, neben all der Strategie. Und das hat mich das Unternehmertum damals im Familienbusiness gelehrt. Mhm.
Was für ein Change bewegt macht ihr gerade durch?
Also ich würde sagen, momentan verändert sich ja sehr viel. Mhm. Auf der einen Seite im externen Umfeld. Die ganze Baukultur ist momentan im Wandel. Auf der anderen Seite auch, BPD gerade im Wandel, eben durch diese Matrix-Organisation. Wir haben eine Direktorenebene eingezogen bei uns und hierdurch soll natürlich zum Beispiel der Skalierungseffekt, wir sind 6 Regionen und da muss man in bestimmten Bereichen, denke ich mal, auch nicht sechsmal erfinden, sondern kann hier eben dann auch gucken, dass man Best Practices teilt, dass man Skalierungseffekte auch nutzt und letztendlich irgendwo auch Effizienzen fördert und auch das Wissensmanagement. Ja, und das sind unter anderem Themen, die unsere 3 Direktoren auch vorantreiben.
Und von wie vielen Mitarbeitenden sprechen wir dann über alle Standorte?
Knapp 300.
Wow, okay.
Wie viel seid ihr in der Region West?
Circa 30.
Mhm. Okay.
Ja.
Wer die BPD jetzt nicht kennt, kannst du uns das in 2, 3 Sätzen erläutern, was ihr so tagtäglich macht?
Ja, gerne. Also wir sind erstmal ein Tochterunternehmen der Rabobank. Das heißt, wir haben sehr starken niederländischen Einfluss, was ich persönlich auch sehr gut finde, den Austausch. Da hat ja jede Nation unterschiedliche Vorgehensweisen und auch Rahmenbedingungen, wodurch man ja voneinander lernen kann. Und wir, ja, letztendlich sind auf der einen Seite Projektentwickler, gehen aber auch stark in die Projektsteuerung und bis hin ins Gewährleistungsmanagement und natürlich Vertrieb, Marketing. Mhm. Das sind so unsere Tätigkeiten.
Okay. Und deine Aufgaben jetzt ganz konkret seit 1. August?
Meine Aufgaben ganz konkret.
Was machst du so jeden Tag?
Natürlich an allererster Stelle mich um alle Kollegen, Kolleginnen kümmern, gucken, dass die Strukturen optimiert werden, dass wir, dass die Kommunikationsstrukturen gut laufen, dass wir ja letztendlich auch jetzt, wenn ich von der Region selber spreche, dass wir hier gut aufgestellt sind, dass wir gucken, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir natürlich unser Projektportfolio unter die Lupe nehmen und schauen, wie priorisieren wir hier, wie gehen wir an den Markt, wie nutzen wir derzeit auch Potenziale, zum Beispiel des Bauturbos oder auch der Förderkulisse, dass man sich hier optimal aufstellt. Und hier bin ich natürlich im regen Austausch. Das heißt auf der einen Seite Optimierung, das heißt durch den Change die Kollegen mitnehmen und gucken, dass wir uns hier gut aufstellen, was die Organisationsstrukturen und die Prozesse auch anbelangt, und auf der anderen Seite das Projektgeschäft vorantreiben, sodass wir schöne, identitätsstiftende Quartiere bauen.
Du hast gerade euer Projektportfolio angesprochen. Gibt es da schon Projekte, die du jetzt über die Zeit mit begleiten konntest, da einen tieferen Einblick bekommen hast?
Ja. Natürlich. Also ich habe mich persönlich jetzt erstmal, wir haben sogenannte Projektteambesprechungen, wo wir dann mit allen Projektbeteiligten in regelmäßigen Abständen zusammensitzen. Da habe ich mich jetzt auch erstmal in alle eingeklinkt. Das heißt wirklich, um das gesamte Portfolio kennenzulernen. Ich selber durfte jetzt schon 2 Vertriebsstarts mitbegleiten letztes Jahr, hier auch im schönen Köln, in Rodenkirchen, das Duett am Ring, und in Köln-Lind den Senkelsgraben. Ja, und das war auch ja sehr gut, die beiden Vertriebsstarts. Und ansonsten habe ich auch ein paar Abnahmen begleitet letztes Jahr. Und wir hatten jetzt insgesamt letztes Jahr 5 Abnahmen. Und ja, da konnte ich unsere Objekte schon mal näher unter die Lupe nehmen. Ansonsten habe ich natürlich jetzt auch die ersten Projekte besichtigt, bin quasi so vorgegangen, dass ich mich auf der einen Seite als erstes mit den Kollegen, Kolleginnen zusammengesetzt habe und danach geschaut habe, dass wir eine Liste machen der Projekte, die ich als erstes kennenlerne und dann eben auch vor Ort besichtige.
Ihr macht ausschließlich Wohnen, ne?
Ja, das ist der Fokus bei uns, ja. Also natürlich mit Kitas, ja, aber, ja,
aber der Fokus.
Ja. Der Fokus ist Wohnen. Es kommt schon mal hier und da ein Gewerbe dazu, aber unser Fokus ist Wohnen. Ja.
Wenn wir dann einmal wieder den Schritt quasi auf die übergeordnete Ebene machen, also weg vom konkreten Projekt, was bedeutet für dich denn gutes Wohnen heutzutage?
Für mich bedeutet gutes Wohnen, dass die Nutzer sich erstmal wohlfühlen. Also dass man gerne nach Hause kommt, dass man sich da heimelig fühlt und dass ja unsere Quartiere letztendlich auch eine eigene DNA, eine eigene Identität haben. Und dass man Aufenthaltsorte kreiert, wo die Menschen verbunden werden, sich austauschen können und dass ja letztendlich ein eigenes Leben im Quartier entsteht.
Gibt es klassische Wohnungstypen, die nicht mehr zu den Bedürfnissen passen?
Das kann man aus meiner Sicht nicht so pauschal sagen. Also ich glaube, das eine Thema ist Kompaktheit, dass das immer wichtiger ist, weil wir uns natürlich auch im bezahlbaren Wohnungsbau gucken müssen, wie wir uns dort aufstellen. Und da ist, denke ich mal, Kompaktheit ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten hängt es natürlich vom Markt ab. Wo baue ich, an welcher Region, an welchem Standort? Und wie ist dort auch der Bedarf? Und ich denke, das ist auch das Wichtige, dass man nicht am Bedarf vorbei entwickelt, sondern sich hier wirklich die Zeit für eine gute Marktanalyse nimmt. Was wollen meine potenziellen Nutzer vor Ort eigentlich oder auch die Kapitalanleger? Wie ist hier wirklich der Bedarf? Und welche Größe sollte die Wohnung haben? Welche Ausstattung? Und das, denke ich, sind wichtige Faktoren.
Wir haben ja gerade eben, der Podcast erscheint später, aber wir kommen gerade eben von der Sphäre Morgenstunde, wo Herr Kampmeier uns was über den Immobilienmarkt Köln erzählt hat. der meinte, dass was noch gebaut wird, wären Kleinstwohnungen, Einzimmerwohnungen. Welchen Trend merkt ihr so von bis? Kann man das pauschal sagen?
Nee, das kann man aus meiner Sicht nicht pauschal sagen. Das kommt wirklich komplett auf die Märkte an.
Mhm. Gibt es denn unabhängig von den Märkten von eurer Seite eine bestimmte Haltung oder Herangehensweise mit den beiden Themen Bezahlbarkeit und Qualität? Also ich möchte es jetzt gar nicht zwingend Konflikt nennen, aber oft entsteht dadurch ja doch ein Konflikt. Von daher, wie geht ihr damit um mit den beiden Themen?
Mhm. Also das eine Thema ist sicherlich auch das Thema Matrix, dass wir hier natürlich gucken, dass wir über die Matrix-Organisation unsere Prozesse unter die Lupe nehmen und hier einfach intern auch schauen, dass wir effizient arbeiten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch gucken, dass wir in Sachen Digitalisierung uns gut aufstellen. Also das ist das, was wir unternehmensintern natürlich machen können. Und auf der anderen Seite auch Themen nutzen, wie die Förderkulisse, um eben zu schauen, was hat sich da verändert, wie können wir diese Themen auf unsere Projekte anwenden, um eben auch hier attraktiv für den Kunden zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema Bauturbo. Welche Städte, welche Kommunen sind dafür offen? Wie gehen wir hier vor in Sachen Stakeholder-Management auch? Und welche Projekte eignen sich dafür, um hier eben auch in den Genehmigungsprozessen letztendlich schneller zu sein?
Du musst es keine Städte nennen, aber es gibt schon Unterschiede, höre ich aus deiner Antwort raus, was die Offenheit der Städte dem Bauturbo gegenüber.
Genau.
Okay.
Mhm. Ja.
Okay. Du hast vorher im Vorgespräch das Stichwort gesagt, vom Silo zum System, habe ich mir aufgeschrieben.
Mhm.
Erläuter mal, was du damit meinst.
Genau. Also das ist eine sehr starke Haltung, die wir hier auch vertreten. Das heißt, dass man hier eben in Kooperation arbeitet, also dass wir Kooperationen fördern und ja, dass nicht alle Marktbeteiligten nur in ihren Silos fahren sozusagen, sondern dass man hier auch guckt, dass man sich regelmäßig zusammensetzt, wirklich guckt, wie geht man vor, sich abstimmt und hier letztendlich auch an einem Strang zieht, so dass man schneller ist und ja letztendlich durch die Transparenz, die dadurch geschaffen werden kann, auch mehr Tempo beim Bauen entsteht. Und natürlich letztendlich dann auch die Qualitäten. Das heißt nicht, dass durch Abstimmungsprozesse unterschiedliche Erwartungshaltungen nachher auch die Qualität leidet an allen Schnittstellen zu externen und internen Partnern, sodass man hier wirklich guckt, dass man Verwaltung, Politik und Markt an einen Tisch bringt und ja, den Turbo auch anwendet letztendlich. Als ein Beispiel.
Wie macht ihr das konkret? Weil jeder sagt, wir müssen mehr zusammenarbeiten, wir müssen alle an einen Tisch holen. Wie funktioniert das konkret bei euch? Sind das digitale Tools? Habt ihr, keine Ahnung, trefft ihr euch einmal die Woche mit allen Beteiligten? Wie funktioniert das?
Also das ist natürlich jetzt alles in der Startphase. Das heißt, wir haben uns natürlich selber erstmal mit dem Bauturbo befasst und Analysen gemacht, wo dieser denn anwendbar ist. Und dann, dass man da ganz klein in Austausch geht, dass man Regeltermine aufsetzt und hier sich an einen Tisch setzt und den weiteren Weg gemeinsam definiert für die jeweiligen Projekte.
Gibt es andere Vertragsmodelle? Also IPA wird ja so groß geschrieben. Ist das bei euch ein Thema?
Nein.
Das ist mehr öffentliche Hand.
Ja, genau.
Ja. Gibt es Dinge, die du vom BLB, die Erfahrung, die du beim BLB gemacht hast, mitnehmen konntest jetzt in die Projektentwicklung, beziehungsweise auch in dieses kooperative Denken?
Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist natürlich, wie man Prozesse letztendlich effizienter macht und Schnittstellen reduziert, mit den Kollegen ins Gespräch geht und wirklich gemeinsam schaut, dass man da neue Prozesse entwickelt, optimierte Prozesse entwickelt. Das Gleiche gilt auch für die Kommunikation. Großer Punkt auch nochmal adressatengerechte Kommunikation. An wen adressiere ich wie viel Information, also welche Informationstiefe und auch welche Information. Das ist, denke ich mal, auch ein großer Gamechanger. Und letztendlich auch regelmäßige Kommunikation. Also dass man dann eben überlegt, wen bringt man an einen Tisch und mit wem tauscht man sich auch aus, auch nochmal in Sachen Stakeholder-Management, dass man da wirklich auf die externen Stakeholder aus Politik aus Industrie zugeht und hier auch guckt, dass man sein Netzwerk letztendlich pflegt und dafür Transparenz sorgt.
Ich glaube, das ist so ein Grat zwischen, müssen alle über alles Bescheid wissen und wer entscheidet am Ende? Also genau. Wenn man zu transparent ist und man in 1000 E-Mails in Kopie gesetzt wird, bloß um, das ist genau. Ja auch Quatsch. Ne?
Das ist auch Quatsch, Lea. Also da finde ich immer, ist es wichtig, das nennt sich ja im Englischen Level of Authority, ne, dass man quasi wirklich überlegt, wer ist wo Entscheider, wer sollte über was informiert werden, dass man sich nach diesem Konzept eben überlegt, wer wo mit eingebunden wird oder eben auch nicht. Ne?
Mhm. Ich finde es ganz spannend. Bisher wird, finde ich, schon sehr deutlich von deinen Antworten, dass ihr euch viel, ich sag's mal so einfach, an die eigene Nase fasst, ne? auf eure eigenen Prozesse schaut, wie können wir uns organisieren, was können wir dazu beitragen, euch aber auch viele Gedanken eben über externe Stakeholder macht. Was würdest du denn sagen, wo endet dann auch irgendwo die Verantwortung von Projektentwicklern?
Ganz klar natürlich bei den Regularien, da haben wir nur bedingt Einfluss drauf. Wir hatten gerade ja auch den Vortrag gehört vom Herrn Thieves von der WIC letztendlich, also der ja auch der WIC mit angehört, wo wir eben auch ja Mitglied sind und hier eben Vorschläge, sag ich mal, für Politik und Verwaltung unterbreiten. Aber letztendlich ist da unser Einfluss begrenzt. Und dass man ja Genehmigungsprozesse zum Beispiel digitalisiert, dass man letztendlich auch schaut, wie sieht die Förderkulisse aus und vielleicht nicht von der Legislaturperiode abhängig macht, sondern dass man Konzepte entwickelt, dass die unabhängig bestehen bleiben. Ja, das sind natürlich alles Themen oder eben auch Unsicherheiten in verschiedenen Ansätzen, sei es jetzt Gebäudetyp E als Beispiel, ne, dass man hier eben auch unterstützt wird, dass man vielleicht auch sogar aus anderen Ländern. Ich hatte ja vorhin auch die Niederlande als Beispiel angesprochen, dass man sich hier einfach auch austauscht und guckt, okay, wie sind da die Erfahrungswerte und wie kann man hier zum Beispiel auch Checklisten so entwickeln oder auch Lessons learned, nach denen man sich richten kann, um eben solche Konzepte auch zu etablieren und letztendlich die Unsicherheiten ein Stück weit abzufedern, die es in solchen Gebäudetyp E zum Beispiel in solchen Ansätzen dann auch gibt, ne, wenn man diese Wege bestreitet.
Mhm. Findest du denn, dass die Erwartungen an Entwickler dann auch teilweise vielleicht zu hoch sind?
Das ist jetzt natürlich sehr, sehr subjektiv und es kommt drauf an. Also
du fühlst dich jetzt nicht unter Druck von außen, also was Nein. das Bild des Projektentwicklers angeht.
Nein, also ich finde, das ist eher eine Herausforderung
ja.
und ich sag mal, auch da ist wieder mein Systemdenken wichtig, dass man eben ja da in den Austausch geht und an einem Strang zieht letztendlich.
Wir wollen nochmal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, beziehungsweise du hast es auch schon kurz angeschnitten. Du bist ja in einer Führungsrolle. Was sind denn so deine Führungsgrundsätze, deine Haltung dazu? Führ das doch, wenn du magst, mal etwas genauer aus.
Also ich selbst vertrete das kooperative Führungsmodell. Also ich finde es halt total wichtig, dass man gemeinsam gestaltet und ich sage immer Richtung statt Anweisung, dass man eher Orientierung gibt, bei Priorisierung zum Beispiel auch unterstützt, dass man auch seine Kollegen, Kolleginnen gut kennenlernt und eben auch optimal die Kompetenzen einsetzt, dass man gerade in Change-Prozessen sehr eng an den Mitarbeitern dran ist sozusagen und sich auch sehr viel austauscht, weil der eine braucht mehr Unterstützung beim Change, der andere weniger, dass man hier ja dann letztendlich auch die Orientierung gibt.
Wie viel Persönlichkeit lässt du zu in Führung, also von dir jetzt?
Ich probiere immer sehr authentisch zu sein. Also ich würde sagen, recht viel. Also das heißt nicht, dass ich ein offenes Buch bin,
ja.
um so zu sagen, aber ich probiere einfach immer authentisch zu sein und vor allen Dingen immer das Warum zu erklären. Also das heißt, nicht zu viel Information, weil das natürlich manche vielleicht auch überfordert, aber schon immer probieren zu erklären, warum wir bestimmte Sachen machen, wo wir stehen, präsentiere in gewissen Abständen auch ganz gerne strategische Informationen, Zahlen, Daten, Fakten, damit man auch weiß, wofür mache ich das jetzt hier eigentlich und was ist eigentlich das Endziel, wo wollen wir eigentlich hin und sind wir da eigentlich angekommen oder eben auch nicht und was sind jetzt gerade auch vom Markt oder vielleicht auch intern die Herausforderungen, weil manchmal bekommt man das dann ja auch nicht mit. Wieso ist jetzt gerade so eine Matrix-Organisation etabliert worden? Was sind die Vorteile davon? Warum ist jetzt gerade extern wie intern vieles im Wandel? Mhm. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man das Warum klärt.
Mhm. Wie viel Unsicherheit darf man zeigen als Führungskraft?
Gute Frage. Wie viel Unsicherheit darf man zeigen?
Also ich
würde gar nicht von Unsicherheit reden. Ich würde eher sagen, wenn man sich in gewissen Dingen nicht auskennt. Ich sage immer, man muss ja nicht alles können und nicht alles wissen. Man muss wissen, wer es weiß. So, man muss diejenigen mit den Kompetenzen kennen und da dann bei Unsicherheiten in den Austausch gehen.
Mhm. Ja, ich finde, man kann auch offen kommunizieren, wie es einem damit geht, ne? Oder dass man auch jetzt in so einem Change-Prozess auch seine Schwierigkeiten hat, weil ja auch für Führungskräfte sich extrem viel ändert. Also das habe ich die Erfahrung gemacht in den letzten Berufsjahren, dass das eigentlich bei den Mitarbeitern viel besser dann angekommen ist.
Ja.
Dass man, ach, das sind auch nur Menschen, ne?
Ja.
Melanie, wir haben jetzt gesprochen über Wohnen, über Führung. Wir haben viele, viele Themen irgendwie angeteasert, bisschen reingeguckt. Gibt's noch ein Thema, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt ansprechen hier heute?
Noch ein Herzensthema.
Ja,
ja, dann vielleicht noch das Thema Förderung von Frauen in Führungspositionen. Das erste Mal bin ich damit sozusagen in Kontakt gekommen bei Accenture. Dort gab es die sogenannte Women-Initiative und die hatte ich in Düsseldorf dann fortgeführt, weil ich dort eben dem Büro in Düsseldorf angeschlossen war. Und hier haben wir sehr viele Campus-Veranstaltungen gemacht und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet, letztendlich auch jungen Studentinnen die Angst zu nehmen, in eine Unternehmensberatung als Beispiel zu gehen und dort eben die Karriere zu beginnen und später eben auch zu gucken, wie man Familie und Beruf übereinbekommen könnte. Und das hat mich auch die ganze Zeit begleitet. Das heißt, als ich dann als Beispiel beim BLB war, war ich Mitglied beim Women into Leadership, dort in einer Leadership-Ausbildung sozusagen. Und da folgte dann auch ein Mentoring. Da wurde ich selber dann als Mentee von einer Mentorin ein Jahr lang begleitet. Das war auch sehr toll, konnte ich sehr viel Erfahrungswerte von meiner Mentorin mitnehmen. Und dann bin ich selbst auch Mentorin geworden bei der EBZ in Bochum und durfte dort meine Mentee auch ein Jahr lang in ihrer Karriereentwicklung begleiten. Wir hatten wirklich viele tolle Sessions und konnten hier einen sehr guten Austausch gehen. Und über das ICG habe ich sowohl jetzt auch eine Mentorin als auch eine Mentee zugeteilt bekommen und das ist auch wieder ein sehr inspirierender Austausch auf beiden Seiten. Also da nehme ich sehr viel von mit, sowohl von der Mentee als auch von meiner Mentorin und das liegt mir auch sehr am Herzen, dass man hier sich gegenseitig letztendlich auch hilft, Erfahrungswerte teilt, so dass man sich in der Immobilienbranche auch gut zurechtfindet.
Ja, das ist so wichtig in der Branche. Ich glaube, darüber kennen wir auch, weil du tatsächlich Mentee von Karin Barthelmes-Wehr warst.
Genau, ein Jahr lang war ich die Mentee, genau, und jetzt von der Karin Groß.
Mhm. Okay, ja, total wichtig, aber ich meine, du sprichst hier mit Plan M Menschen. Wir haben ja dasselbe für Architektinnen hier ins Leben gerufen. Von dem her ist das auch unser Herzensthema.
Ja, schön, super.
Wir kommen auch langsam schon zum Ende der Aufnahme. Wenn du heute drei Dinge nennen müsstest oder dir wünschen dürftest, die sich sofort ändern müssten, welche wären das? Das kann auch eine Sache sein, wenn du sagst, es ist die eine entscheidende.
Die Regularien.
Die Regularien. Mhm.
Die Regularien und die Förderkulisse, dass die nachhaltig wird.
Mhm. Kennst du dich in der Förderlandschaft aus? Ja, also ich finde, das ist echt ein Batzen.
Es ist halt sehr kompliziert.
Ja.
Ja, es ist halt sehr kompliziert und ich glaube, da mehr, manchmal ist weniger mehr.
Mhm. Ja. Und die Regularien.
Mhm. Als positiver Ausblick, was macht dir trotz allem Hoffnung?
Dass sich was bewegt, dass alle irgendwo schon Themen aufnehmen, sei es jetzt Themen der Digitalisierung, der Bauturbo aus der Politik, letztendlich ja auch an der Förderkulisse wird ja immer wieder gearbeitet. Dann natürlich auch Themen wie Systembau oder Modulbau, darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, aber dass man natürlich hier auch einen Blick für hat und sagt, okay, wie kann ich an der Stellschraube drehen, um bezahlbares Wohnen herzustellen, ohne Qualitätseinbußen zu haben. Und letztendlich, meine Vision ist es, zukunftsfähig zu bauen, Wohnstadtquartiere zu entwickeln, die attraktiv für die Nutzer sind, die die Menschen letztendlich verbinden und ja, dass wir die BPD als lernende und kooperative Organisation weiterentwickeln.
Das ist ein guter Plan.
Auf jeden Fall. Melanie, hast du abschließend noch einen Tipp oder eine Empfehlung? Wir haben ja schon gehört, du hattest ein ganz spannenden Werdegang schon bis hierher. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Was würdest du vielleicht auch gerade jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
Nutzt die Krise als Chance. Als Chance der Optimierung und auch der Findung neuer Lösungen, weil jetzt als Beispiel, wenn man auf die Corona-Krise, ist eine ganz andere Krise natürlich, aber wenn man auf die Corona-Krise zurückblickt, was hat das an Chancen hervorgetan? Ich sag mal, wir sind schon in Sachen Digitalisierung dadurch ein Stück schneller vorangekommen. Das würde ich jetzt mal von meiner Perspektive aus so beurteilen. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass in jeder Krise irgendwo auch eine Chance steckt. Und hier steckt vielleicht für uns alle die Chance drin, dass wir Innovation fördern, dass wir auch die Digitalisierung fördern, dass wir neue Bauprozesse letztendlich auch fördern. Wir müssen alle mutig sein, um eben diese Wege zu gehen. Zum Beispiel auch über Pilotierungsprojekte, dass man klein anfängt und guckt, ob es gut funktioniert oder eben auch nicht und dann gegebenenfalls anpasst. Wichtig ist, dass man in den Austausch geht und ja authentisch bleibt, Orientierung durch Klarheit gibt. Das würde ich ja so mal als grobes Fazit ziehen.
Grobes Ding. Und ich glaube, diesen ganzheitlichen Blick, den du hast, ne, durch diese unterschiedlichen Schreibtischseiten, der schadet auf keinen Fall.
Ja, pragmatisch vorgehen, ja. Aber mit dem strategischen Blick.
Ja, super. Vielen Dank für die Einblicke. Schön, dass du bei uns warst.
Gerne.
Ja, von meiner Seite auch. Ich freue mich auf die nächsten 100 Tage. Nee, das sind ja jetzt schon mehr. Viel Erfolg weiterhin und alles, alles Liebe. Schön, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.